24 birds of people.
And now in season 10.
And now in season 10.
Presented by Babak Group.
Presented by Babak Group.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10, der Werdegang und Personality-Folgen, ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 12. Gast in Season 10 ist Nicole Beck-Knapp, geschäftsführende Gesellschafterin bei Ecker & Partner. Wir reden über PR, Litigation PR, Public Affairs, Krisenkommunikation, HR und auch ein wenig über die Wiener Börse und Sport. Aber zuerst mal Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, liebe Nicole.
Hallo, hallo, danke für die Einladung.
Ich freue mich auf die Folge sehr. Ich habe da einige Punkte im Vorgespräch mit dir durchgeackert, die Heimspiel sind fast, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber ein grünes natürlich.
Ein grünes Heimspiel, genau. Spoiler. Karriere-Werdegang-Podcast. Kommst auch du nicht aus? Wie hat's bei dir begonnen? Ich weiß von einem Studium an der Uni Wien, Politwissenschaften, Politikwissenschaften. Was waren damals die Beweggründe und dein Einstieg in den Job damals?
Also ich bin ja mehr zufällig in die PR geschlittert. Ich wollte eigentlich die Welt retten, habe auch Politikwissenschaft studiert mit Schwerpunkt, was jetzt ganz interessant ist, Nahost. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Leute, die ein bisschen mehr Ahnung als der Durchschnitt haben
von
dem, was gerade passiert, weil ich meine Diplomarbeit über das israelisch-palästinensische Autonomieabkommen geschrieben habe. Damals waren noch gute alte PLO- und Rabin-Zeiten. Die Zeiten haben sich radikal verändert, aber das soll hier nicht diskutiert werden. Wie gesagt, ich wollte sogar mal in den diplomatischen Dienst. Jeden, den ich das erzähle, fängt zum Lachen an, weil
ich nicht.
Nein, eher meiner Persönlichkeitsstruktur gegeben, weil ich ja doch eher direkt und offen bin und wahrscheinlich eher Schwierigkeiten hätte, wenn mir mal der erste Mann nicht die Hand geben möchte in einem.
Oder die Ghetto-Faust oder so.
Ja, naja, das war in Simmering aufgewachsen, trotzdem halbwegs.
Ja.
Aus dem Ghetto schon heraus. Nein, nicht, ich wohne noch immer dort.
Es soll ja kein Podcast über das Scheitern werden, weil das mit dem Weltretten,
nein,
das hätte
das
noch keiner geschafft.
Das hätte noch keiner geschafft, das ist richtig, das ist, bin ich dann auch irgendwann draufgekommen.
Bruce Willis ich, vielleicht manchmal, in Filmen.
Ja, der ist jetzt auch schwer krank.
Genau, wird unser KI-Superstar im Film werden, der Bruce.
Ja, ja. Das ist richtig. Aber was das schon interessant war, eben, dass ich dann auch in einem philosophischen Verlag gearbeitet habe danach.
Genau, das habe ich gefunden, Passagenverlag,
ja,
oder?
Ich habe Derrida und postmoderne Philosophie lektoriert, bin dann draufgekommen, dass das auch nicht ganz meines ist und vor allem, was ich dann irgendwann draufgekommen bin, weil ich auch eher in so NGO, vielleicht sogar in den Kunst- und Kulturbereich gehen wollte, überall dort, wo kein Geld ist, werden auch MitarbeiterInnen, vor allem Frauen, nicht unbedingt so behandelt, wie man sich's vielleicht vorstellen sollte. Mhm. Mir war das dann doch nicht ganz das Richtige und dann bin ich in die Agenturszene schon sehr früh gekippt.
Genau, das war Mitte, zweite Hälfte der 90er, ne?
Ja, die Boomzeit.
Die Boomzeit, genau, das war wirklich eine super Zeit. Aber das heißt aber, dass Frauen überall dort, wo Geld fließt, auch geschätzt werden, oder?
Im Umkehrschluss. Ich sage mal so, mehr. Und das ist schon interessant. Also ich finde, in meiner langen Erfahrung mit sehr vielen Kunden aus vielen Bereichen, wird vielleicht gerade Banken, Versicherungen, ich weiß nicht, ähnliche, sehr, sehr patriarchale Strukturen nachgesagt. Haben sie noch immer, brauchen wir gar nicht reden. Aber ich merke sehr stark, dass viele Unternehmen, gerade auch börsennotierte Unternehmen, zumindest aktiv Diversität fördern. Vielleicht auch schon mal irgendwo eine Whistleblower-Plattform oder Möglichkeit haben für MeToo. Im Kunst- und Kulturbereich, glaube ich, ist das weniger der Fall.
Ja, da hört man ja auch immer wieder einiges. Und ich glaube, dass gerade die Banken sehr brav sind, was die Diversität betrifft, weil es ja auch ein weiblicher Job ist zum Teil. Und die Finanzbildung, da tut sich jetzt vieles, für mich weiblich, sage ich in dem Podcast sehr häufig. Also die Hauptproponenten sind innen.
Ja, was wieder typisch ist, um Bildung und Schule und so sollen sich die Frauen kümmern. Aber ich kenne auch sehr viele auch Vorstände, denen das sehr männliche, denen das wichtig ist. Aber die Rollen sollten vielleicht auch ein bisschen umgekippt werden. Aber es ist schon so, dass da sehr viel Frauen eher dazu neigen, vielleicht mal auch etwas zu machen, weil es dem guten Zweck dient. Was ja prinzipiell was Positives ist, das sollte auch in der Gesellschaft mehr wertgeschätzt werden, aber gleichzeitig auch merken, dass die dann halt auch in diesen Strukturen, wo dann meistens doch ein Mann oben steht, auch das hat sich schon radikal verändert, ja. Damals war es schon noch viel, viel stärker so. Dann bin ich halt wirklich in die Agenturszene, wollte nie in die PR-Agentur, das war was für mich, was furchtbar oberflächlich war, mein Verständnis. Hab dann ein Studium in Krems gemacht zum Thema PR und integrierte Kommunikation, um da ein bisschen mehr Basis zu haben.
Da sind wir Anfang der Nullerjahre.
Ja, oder? Genau, weil nur mit Geschichte allein kommt man nicht durch, obwohl ich merke, dass das schon hilft,
ja, klar. Ich liebe
die Welt zu verstehen, ja, weil es wiederholt sich doch sehr stark.
Ja.
Und bin wahrscheinlich, weil ich immer das Schwierigere suche, dann auch teilweise in die Finanzkommunikation, aber sehr schnell in die Krisenkommunikation hineingerutscht. Und wenn man Finanzkommunikation und Krisenkommunikation macht, macht man irgendwann mal Litigation PR.
Weil genau, da habe ich jetzt schon viele Gäste gefragt. Litigation PR, das ist natürlich ein Thema geworden und es wird uns auch bleiben, gar keine Frage. Ich sehe dich als HR-Expertin, als Expertin auch für Cyberattacken sehr stark wahrgenommen. Aber da kommen wir dann später dazu. Ich gehe jetzt mal ins Jahr 2003. Das ist heute vor 20 Jahren und ein paar Monate da dazu. Da bist du bei Ecker und Partner dazugekommen, wie ist es da losgegangen? Was waren deine ersten Aufgaben damals bei der Agentur von Dietmaker?
Oh, meine allererste Aufgabe war, bevor ich überhaupt angefangen habe, ein Konzept für einen Neukunden-Pitch zu machen, und das war Opel.
Ist kein kleiner,
noch dazu Autos und ich, ist kein gutes Verhältnis. Ich finde sie nur schrecklich, wenn sie stören mich beim Radfahren und ich habe keinerlei emotionale Beziehung zu Autos. Und
du hast die Idee gehabt, ihr könntet
nein, aber es war damals für Erdgas, also Alternative, und wir haben es gewonnen. Also ich bin gleich mal mit einem Neukunden angekommen. Und Das war sehr spannend. Und was schon ist, man sieht, ich habe damals angefangen, dort eine Unit aufzubauen, eher Bereiche wie Dienstleistung. Sag ich mal, das, was viele als langweilig empfinden, finde ich ja meistens als viel spannender, mit meiner Kollegin Vanessa Salzer, die auch noch immer in der Agentur ist. Unsere erste Assistentin, die Nele Renzenbrink, ist mittlerweile bei uns Direktorin. Mhm. Die zwei waren vor mir dort. Und es ist auch so ein bisschen, auf was ich stolz bin, dass bei uns in der Agentur die Leute auch wirklich sehr, sehr lange bleiben. Und weil das Thema HR auch angesprochen worden ist und das Thema Wertschätzung. Und ich glaube schon, dass man eine Agentur wertschätzend und auch gut strukturiert führen kann.
Mhm.
Und ehrlicherweise, die Agentur war damals schon großartig und toll aufgestellt. Aber das mit dem Struktur, das habe ich ein bisschen hineingebracht.
In Schmäh höchstwahrscheinlich auch noch.
Naja, den hat der Dietmaker schon. Da wäre ich ihm nicht Wasser reichen können.
Und da habe ich jetzt den Compare nicht wirklich. Ich habe ihn in guter Erinnerung aus den 90er Jahren, damals Franitzky, Lazina und so weiter. Das war keine blöde Zeit irgendwie, sage ich mal. Auch für die Wirtschaft. Ja, ihr seid jetzt nicht mehr so politisch, glaube ich. Ne?
Nein, gar nicht. Also politisch. Wir sind hochpolitisch, wir sind aber wenig oder fast gar nicht parteipolitisch.
Ja,
sehr wohl, sage ich mal. Ich glaube, wie soll ich das diplomatisch ausdrücken? Das ist diplomatisch. Wir sind alle mal eher der linkeren Rechtshälfte zuzuordnen, behaupte ich mal. Ja? Und das ist ja immer so, wer ist ein bisschen, ne? Aber gleichzeitig machen wir 95% unserer Kunden sind Wirtschaftskunden. Wir sind Wirtschaft und das ist hardcore und spannend und wir machen Produktbär, wir machen viele digitale Geschichten. Auch politische in verschiedenste Richtungen, eher natürlich Public Affairs.
Jetzt mache
da immer und überall vernetzt, das ist heutzutage, glaube ich, auch.
Ja. Mache ich die Zeitreise weiter. 2003 bist du eingestiegen mit Gift Opel. Es ging ja schlechter, meiner Meinung nach. Und das hatten wir dann in den Nullerjahren, glaube ich, eine sehr prosperierende Wirtschaft. Dann kam diese Scheiße namens Lehman, wenn ich das in meinem eigenen Podcast so nennen darf. Hast du einen Lehman-Moment?
Ich habe tatsächlich einen Lehman-Moment. Ich war am Tag von Lehman in London.
Okay.
Und zwar bei einem Meeting unseres damaligen Netzwerkpartners Financial Dynamics, mittlerweile FTI. Noch immer arbeiten wir sehr eng mit ihnen zusammen. Großartige internationale Kommunikationsagentur. Und es war halt so, wie man halt drinnen sitzt in solchen Meetings, wenige Frauen, viele Männer, international. Man hat vorher einen netten Abend verbracht, alle ein wenig müde, das vierte oder fünfte Referent. Und irgendwann wurden die Leute nervös und immer mehr Handys geschaut und so. Und irgendwann einmal hat dann wirklich wer von draußen gesagt, so, jetzt ist es, ja, Lehman-Konkurs. Was interessant war, am nervösesten, was ich mich noch erinnern kann, war der russische Kollege. Ich weiß nicht genau, warum. Okay, ja. Aber der ist dann rausgestürmt und es hat sich dann relativ schnell aufgelöst. Der nächste Abend hat dann nicht mehr stattgefunden.
Ich kann ich mir vorstellen, die haben alle.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht gleich hin und habe, das war damals auch nicht bewusst, also ich habe niemanden gesehen, wie man ja die Bilder sieht, wie sie alle ihre 7 Sachen hinausgetragen haben.
Und nicht das wussten, ob es dich morgen noch gibt irgendwie. Ich habe es im Podcast schon 3-mal genannt, aber es passt jetzt gerade. Der Economist hat damals das Mediencover des Jahres gehabt, auf schwarzem Hintergrund, oh fuck, Rufzeichen, und das war's. Und es hat mehr konnte man nicht schreiben dazu als oh fuck. Ja. Gut, ich springe in die 10er Jahre. Du und Ecker und Partner, ihr seid immer stärker verbandelt worden und Mitte der 10er Jahren hast du dann auch Anteile übernommen. Auch da, was war damals
das? Ja, ich habe einen klassischen, gemeinsam mit Axel Zuschmann, der ja seit der Gründung der Agentur dabei ist, mit dem ich ein wunderbares Verhältnis habe und wir uns das perfekt aufteilen, die Agentur mit einem Management-Buyout übernommen. Jeder 50% Anteile und das war easy cheesy, im Nachhinein gesehen. Im Vorhinein gesehen ist nie alles so easy cheesy, oder wenn man mittendrin ist. Und das,
ich kenne es aber auch umgekehrt.
Ja, es war, glaube ich, April, wo der Dietmar gesagt hat, also wir waren schon beteiligt, er würde uns gerne die gesamten Anteile abgeben, ob wir das wollen. Im Juni hatten wir sie. Mhm. Ich hatte Todesängste damals, ob das funktioniert. Es funktioniert großartig, es war absolut easy, ja, wirklich ja, sehr kompliziert.
Ohne Ängste, ja.
Aber ich glaube, das, was so typisch ist, ist, dass wir innerhalb von 2-3 Monaten einen sehr komplexen Prozess sehr wertschätzend, unkompliziert rübergebracht haben. Und ich glaube, so sind wir auch, sehr hands-on. Mhm. Und das hilft.
Ich springe ins Jahr 2023. Auf eurer Homepage findet man viele interessante Stichworte. Zum Beispiel jetzt Hashtag Männer zeigt Haltung. Bitte mal ein paar Worte dazu.
Männer zeigt Haltung ist, man glaubt es ja kaum, nicht auf meinen, im positiven Sinne missgewachsen, sondern von Axel Zuschmann, der
Haltung auch zeigen wollte.
Ja, genau. Der einfach sich furchtbar geärgert hat. Auch er hat eine Tochter, auch weil er einfach gesehen hat, dass so viele Männer gegen Männergewalt nichts sagen und dass das einfach nicht sein kann. Und wir waren, man sieht ja jetzt auch, dass Ministerium macht eine tolle Kampagne gegen Männergewalt. Auch viele Unternehmen nehmen das auf, also die auch wirklich direkt Männer ansprechen, weil verdammt nochmal, die sind's. Ja. Und wir waren da so einer der Ersten, die das aufgegriffen haben. Und es war super, wie viele Leute da mitgemacht haben, wie viele Männer da ganz bewusst, also so, wir wollten halt wirklich von allen, von CEOs über SportlerInnen bis hin zu wirklich ganz MitarbeiterInnen von uns, Mitarbeiter, es waren in dem Fall wirklich nur Männer, von unseren Kunden, und das ist wirklich sehr gut angekommen und wir sind auch sehr stolz darauf.
Zu Recht, vollkommen zu Recht. Ich knall dir jetzt, wenn ich darf, ein paar Stichworte hin, die eine gewisse Häufung haben, wenn man sich auf ein Gespräch mit dir vorbereitet. Cyberattacken, ich nehme an, du bist nicht die Attackierende, sondern die Abwehrende und Beratende.
Ja, also die Attackierende bin ich nicht, ich bin auch nicht ich bin auch nicht die Forensikerin.
Ja, genau, das klingt CSI,
ich bin so mit einem super Nerd verheiratet, der mir dann immer Tipps dazu gibt.
Ich kenne ihn, liebe Grüße.
Mache ich gerne. Aber Cyberattacken sind einfach eine unglaubliche Reputationsproblematik.
Ja.
Und mehr Reputationsproblematik teilweise als technische Problematik. Und da gibt's schon ganz interessante Sachen. Also was ich beobachten konnte, ist, es gibt Kunden, die haben nur B2B-Kunden, sind Hightech-Labors, wahnsinnig toll, stehen eine Woche, niemanden interessiert's.
Ja.
Gleich, ich weiß nicht, vielleicht im Lokalmedium eine kleine Meldung. Und dann gibt's solche, denen sind Daten entwendet worden, nicht einmal sensible Daten, aber doch B2B-Kunden, weil es ist natürlich vom Datenschutz her, ist es auch notwendig zu kommunizieren.
Ja? Ja.
Und das interessiert plötzlich jeden. Mhm. Was auch klar ist, weil, also ich glaube, was schon auf der einen Seite ist, Daten sind natürlich ein unglaubliches Problem, wenn sie weg sind. Aber ehrlich, in Österreich und Deutschland glaubt doch jeder, man stirbt daran, nur weil seine Daten, und da geht's jetzt um die nicht um irgendwelche Passwörter, sondern, weiß ich nicht, wie ich heiße, ja. Irgendwo im Netz hängt und gleichzeitig geben sie alles her. Das muss man schon noch ein bisschen differenziert sagen.
Immer wieder schmunzeln über das alte Telefonbuch, wo wir alle drin gestanden sind.
Ja, genau, ja. Da sind wir alle gestanden und es ist so ein emotionalisiertes Thema, ein unglaublich emotionalisiertes Thema, wo Rationalität interessanterweise vollkommen draußen ist. Aber gleichzeitig ist es schon so, also ich war jetzt dann wieder jetzt auf einem Meeting und wo auch, also dass die am meisten im Moment betroffen davon sind Anwaltskanzleien, weil die Daten haben, die sind wirklich relevant und wirklich interessant. Und was auch interessant war, ist, es war auch jemand da, der...
Für Folgeerpressungen oder so.
Ja, natürlich. Und es geht auch es geht immer um Ransom.
Ja.
Es geht ausschließlich immer um Ransom. Und was... Es geht um Ransom und damit um Reputation. Mhm. Also dieses Ding, dass nur jeder Forensiker sagte, pass auf, 80-90% zahlen. Ja? Mhm. Also die meisten zahlen, weil es in der Relation um einiges billiger ist, als sich mit dem sonst herumzuschlagen.
Aber man weiß ja nicht, ob man damit frei ist. Ist nur ein potenzielles multipliziertes Opfer.
Ich glaube, also ich habe jetzt auch den Eindruck, es zahlen immer weniger, weil es ja dann... im Darknet sehr wohl herauskommt, die Zahlen.
Genau, ist ein guter
Tipp. Eine gute Einladung dazu. Ja. Und was das Interessante ist, ich habe einen meiner ersten Fälle, wo wirklich öffentliche Daten oder öffentliche Daten von Endkonsumenten betroffen waren, war der Datenschutzexperte und der Datenschutzanwalt. Das Erste, was er mich fragte, was können Sie garantieren, dass alle Medien darüber berichten? Mhm. Das finde ich auch interessant. Ja. Erstens, weil in einer Krise ist mir das noch nie passiert. Und zweitens einmal muss ich dann halt auch als PR-Mensch sagen, nein.
Ja,
aber
das kann ich nicht.
Aber die hatten die Daten nicht mehr von ihren Kunden und die Kunden mussten informiert werden und deswegen muss es eine breite Öffentlichkeit geben.
Wahnsinn,
also man muss vollkommen schräg denken. Die primäre Zielgruppe ist die Datenschutzbehörde.
Also bei mir in meiner Welt spielt natürlich schon massiv rein, ob das Ding börsennotiert ist oder nicht.
Das ist extremer Unterschied.
Palfinger war so ein Fall, die da, glaube ich, auch super damit umgegangen sind.
Ja, Continental zuletzt in Deutschland,
ganz
sehr gut damit.
Commerzbank jetzt, vorgestern. Ich meine, wir senden Ende November, keine Ahnung. Wir senden nicht Ende November, wir sprechen Ende November. Das kommt dann gleich noch einmal bei der Warimpex. Senden knapp vor Weihnachten die Folge. Commerzbank sind irgendwelche heiklen Abbuchungen gekommen von Konten und die gleichen das mal aus, was man jetzt liest. Ne?
Ja, also man muss auch...
Der Overkill, bitte.
Das ist der absolute Overkill.
Ja.
Und man kann, also das ist natürlich schon ein interessanter Punkt, weil hier geht es ja nicht nur um Daten, sondern hier wird ja wirklich in die Produktion gehackt eigentlich.
Ja.
Ja, das passiert nicht so oft, muss man ehrlich sagen. Das, was meistens passiert, ist einfach, dass die Daten im Darknet landen. Und das Darknet ist also... vollkommen unterschätzt von uns, was da alles passiert. Da kann man sich den Hacker um gar nicht viel Geld mieten. Man kann sich die Missinformationskampagnen mieten, die dann rauskommen über Telegram, Discord und sonstiges, über Social Media, bis sie dann,
Jetzt haben wir auch diese traurige Auftragsmördergeschichte gehabt. Fürchterlich, was da geht.
Ja, es geht alles. Wenig bewusst, gerade was für Reputations- und Kommunikationsrisiken da sind. Ja, wie viele Kampagnen da abgehen, das ist schon heftig.
Ja, und die Weiterentwicklung des Zahlungsverkehrs unter Anführungszeichen hat halt dazu geführt, dass man nicht mehr alle Zahlungsströme nachvollziehen kann und damit auch Tür und Tor geöffnet ist, um solche Bösartigkeiten letztendlich dann auch zu begleichen in Coin oder Cash. Ne?
Genau. Ja. Und das Passwort meiner Tochter mit ihrem Geburtsdatum sollte man sich vielleicht 10-mal überlegen, ob man das nimmt oder nicht.
Ich mittlerweile. Absolut. Na, man kriegt es auch immer wieder dann in diesen Wellen auch als Privatperson mit. Diese Authority war heuer ein Riesenthema zum Beispiel. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Mails von der FMA bekommen, wie heuer, ja, also unter Anführungszeichen natürlich. Und nein, das bleibt uns, das ist ganz klar. Du bist auf vielen Veranstaltungen, Panels und so weiter zu dem Thema präsent, oder? Was ist da deine Rolle dabei, so quasi aus kommunikativer Sicht irgendwie dann Krisen-PR?
Ja, im Grunde geht es wirklich darum, dass Reputationsschutz, wie kann ich richtig kommunizieren, und es geht ja schon auch zu verstehen, was regulativ notwendig ist. Ja. Ja. Und das ist natürlich, kommt natürlich sehr nah an dem Litigation PR, aber auch an Finanzkommunikation. Kommunikation im regulierten Bereich oder wo es auch darum geht, dass Gesetze oder dass einfach das Recht eine Rolle spielt in irgendeiner Art und Weise, das ist natürlich schon sehr spezifisch, aber das kann ich auch gut. Und das macht mir auch Spaß. Irgendwann habe ich mal überlegt, die Leute überlegen sich immer, was sie in der Pension studieren. Ich bin drauf gekommen, ich werde es nicht machen. Aber wenn, dann würde ich wahrscheinlich nochmal Jus studieren.
Spannend. Lebenslanges Lernen gehört in unseren Jobs irgendwie dazu. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Ich bleibe auf eurer Homepage. Ein kurzes Thema, das ich da gefunden habe, ist ÖPAV. Was ist das?
Die Österreichische Public Affairs Vereinigung.
Okay.
Ich bin Vizepräsidentin dort.
Schön.
Das ist, ich sage immer, das ist eine Vereinigung von Politik-Nerds. Also im Grunde ist es ja ganz brutal gesagt, die Lobbying-Vertretung der Lobbyisten, ja, weil ja, wir sind halt der Verein der Österreichischen Public Affairs Vereinigung und Österreichischen Public Affairs Branche, Entschuldigung. Ja. Und was wir natürlich machen, uns geht sehr stark um das Thema Reputation, Transparenz und auch Weiterbildung im Public Affairs Bereich, in dem wir machen jedes Jahr einen großen Kongress, also das Übliche, was man halt so macht. Wir unterstützen FHs im Curriculum und schauen einfach, dass die Branche sich austauscht. Ja, das ist eigentlich relativ banal eine Berufsverbindung.
Verbindung, also da findet man auch einiges auf der Homepage. Ich bleibe jetzt bei Stichworten.
Ja.
Heute, bevor wir uns getroffen haben, hat Warimbex-Zahlen ausgesendet. Da läuft das über euch auch, findet man einfach auch in dem Footer unten drinnen. Ich glaube, das ist die Nele, die du genannt hast, die für Warimbex. Für mich ein tolles Unternehmen. Ich nenne noch ein paar andere, IFM, OMV, Ökostrom, die Wiener Berger und so weiter und so fort. Wie ist da der Bezug zu dem börsennotierten Unternehmen? Es ist schon ein People's Business, auch wenn man mit jemandem wie euch zusammenarbeitet.
Oder? Ja, natürlich. Also börsennotierte Unternehmen haben, also es ist wie in allen Bereichen, du musst halt das Regulatorium kennen, du musst halt verstehen, dass Kommunikation in diesem Zusammenhang vollkommen anders funktioniert. Hm. Vollkommen anders nicht, aber sehr viel anders funktioniert, als wenn du nur Produktkommunikation machst. Also Warimbex würde ich gerne aufnehmen. Ich glaube, wir betreuen Warimbex seit 12 Jahren oder so.
Also kurz nach dem Börsengang.
Ja, genau, kurz nach dem Börsengang. Aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. Aber was ich da so interessant finde, ist, also die hatten schon arge Zeiten.
Ja.
Ja. Sie sind natürlich auch nicht unbedingt mit Asset Management, Hotel und Immobilienentwicklung auch nicht gerade die unvolatilste Branche.
Und dann kommt die Geografie dazu.
Dann kommt die globale Politik dazu. Und gleichzeitig haben die aber eine Nachhaltigkeit und auch eine Krisenbeständigkeit bewiesen, die man ihnen mal nachmachen muss. Mhm. Ja? Und das sehe ich schon auch ein bisschen. Wir haben ja auch schon seit mit dem Franz Jurkovic einen CEO, den es schon sehr, sehr lange gibt. Und der schon auch eine gewisse Stabilität hineinbringt. Und du siehst eben, dass du hast das Thema People Business herausgehalten. Ich habe selten einen Menschen erlebt, der auch in schwierigen Zeiten und wenn die Zahlen auch nicht so toll waren, sich auf einer Pressekonferenz, so einer Bilanzpressekonferenz hingesetzt hat, transparent, ruhig und mit sehr viel Vertrauenswürdigkeit kommuniziert hat. Mhm. Und du hast eine ausgeglichene Berichterstattung. Ja? Niemand will Lobeshymnen, ja.
Nein, das ist klar.
Aber, und du merkst einfach ganz stark, wie relevant so eine Person ist, die vorne steht und nach außen und nach innen wirklich auch eine Wertschätzung den Medien und den Journalisten gegenüber hat.
Ja? Definitiv.
Das finde ich auch zum Beispiel sehr, sehr relevant, dass ich leider auch oft vermisse, so bei manchen Menschen.
Nein, also kann ich nur unterstreichen, auch, also auch in Wahrheit Lob, Respekt für euch und die Zusammenarbeit, Jurkovic, Volian, das ist Handschlagqualität pur. Die machen in einer schwierigen Branche einen tollen Job und das schafft natürlich auch Vertrauen. Gut, du hast die Personen angesprochen, ich habe am Anfang über HR gesprochen. Ich möchte ein bisschen in Richtung New Biz weitergehen, auch da ein paar Eindrücke von dir aktuell. Wo stehen wir da gerade? Jetzt haben wir die Leute aus dem Homeoffice wieder teilweise heimgeholt von den großen Unternehmen, was gar nicht so leicht war, heimgeholt ins Office. Und wie schauen wir da aus momentan?
Also es war nicht einfach, aber es war auch nicht wirklich kompliziert. Also bei uns hat es wirklich relativ schnell sehr gut funktioniert, strukturell. Es hat ein oder zwei Personen gegeben, die das eher emotional schwierig gehabt haben. Ja, ich glaube, das wird vollkommen unterschätzt. Interessanterweise waren Mütter die am öftesten im Büro war während der Pandemie, inklusive mir, mhm. ja, weil zu Hause geht's halt zu. Ja. Ja. Und dann teilt man sich's halt mit dem Partner aus oder ja, manchmal waren sie ja da doch ab und zu noch in der Schule oder im Kindergarten. Ich bin jemand, der nicht gerne Homeoffice macht. Ich mag die Trennung. Ich bin gerne im Büro. Viele machen es nicht. Wir haben die Regelung, 2 Tage Homeoffice, kann man sich selber einteilen. Die Leute lieben das auch, weil es schon auch wichtig ist, dass man vor Ort ist. Warum? Also was ich gemerkt habe, bei meinen ganzen Mitarbeitergesprächen und so weiter, es geht eigentlich, also erstens mal kommen die Leute gern ins Büro bei uns, das finde ich schon noch cool. Und es gehen 2 Sachen verloren. Es gehen die Juniors oder auch im Team kriegen die Leute nicht mehr so automatisch alles mit. Dadurch werden Briefings komplizierter. Also, dass es viel effizienter ist, glaube ich nicht. Das ist vielleicht, wenn ich den ganzen Tag nur programmiere. Ja. Aber sobald ich in einem kommunikativen Job komme, geht sehr viel verloren, das ist eher ineffizienter macht. Und das Zweite ist, dass Innovation und Weiterentwicklung ohne den persönlichen Kontakt meines Erachtens überhaupt nicht funktioniert. Aber die ganze Problematik, die viele jetzt haben, ist, dass sie das mit Leuten, die im Homeoffice sind, sehe ich anders. Das Problematik sind Chefinnen, ich glaube, es sind mehr Männer, die nicht mehr laufend Zugriff auf ihre Mitarbeiter haben und damit einen Kontroll- und einen Machtverlust erleben. Das ist das eigentliche Problem.
Ja, das ist sicher nicht wegzuleugnen. Das ist höchstwahrscheinlich eine wilde Gemengelage natürlich. Aber ich kenne natürlich, du hast jetzt die Frauen angesprochen. Wenn es der Mann einmal gelernt hat, in der Unterhosen am Laptop beim Fernseher zu arbeiten, dann will er das nicht mehr hergeben. Ne? Deswegen bin ich auch selbstständig geworden irgendwie mal, weil ich eben mir auch meine Arbeitswelt selbst einteile. Und ich glaube, ich ist der Mann affiner dafür, dass er das nicht mehr aufgeben will. Diesen Fringe-Benefit. Oder
das kann schon sein, ja.
Weil es ist ja schon praktisch irgendwie. Ne? Und ja, aber jetzt habe ich noch so ein schönes Stichwort, Rapid Wien.
Ah!
Ja, schon, oder?
Ja, natürlich.
Der grüne Spoiler.
Ja, also der grüne Spoiler ist, ich bin schon affin. Ich gebe zu, ich bin nicht mehr so oft am Sportplatz. Mein Mann war mal wirklich so ein Fußballfan, dass wir zu unserer Hochzeit, die wirklich schon sehr, sehr lange her ist, eine Rapid-Bettwäsche von seinen Freunden geschenkt bekommen haben. Wir haben sie nicht mehr, ich gebe es zu. Und das Lustige daran ist, wir haben nur eine bekommen, was vielleicht auch etwas ist. Aber wir waren, ja, das ist das Gute. Wir begleiten Rapid Wien lustigerweise schon seit dem Umbau.
Wir ist jetzt wieder die
Agentur, ne? Als Eckhardt-Partner.
Genau. Ja.
Also das alte Stadion wurde jetzt zu Allianz-Stadion, nicht Allianz-Arena.
Genau.
Und dafür haben wir jetzt einen Hanabi-Platz.
Fair enough.
Ne? Fair enough. Yeah. Haben einfach die gesamte Stakeholder-Kommunikation und Umbau-Kommunikation gemacht und betreuen Rapid seitdem eigentlich pro bono sehr stark im Bereich Diversität, auch jetzt mit dem neuen Frauenfußballteam, wie man das auch kommunikativ gut rüberbringen kann. Was mir persönlich schon wichtig ist, es wird vielleicht nicht jeder so sehen wie ich, aber ich habe mich nicht immer wohlgefühlt bei Matches, wenn ich mit meiner Tochter dort war, die es wahrscheinlich vielleicht nicht so hart sieht wie ich. Aber eine gewisse, also wenn ich mal dann unangenehme, schulenfeindliche Sprüche von den Ultras rüberhöre, hört's bei mir auf, brauche ich nicht, macht keinen Spaß. Obwohl ich die Ultras auch sehr spannend, lustig und auch sehr divers finde.
Alles part of the DNA vom Verein natürlich auch, ja.
Aber ich glaube schon, dass es hier, wenn man sich auch den internationalen Bereich anschaut, eine ganz andere Anforderung gibt und die wird Rapid immer mehr gerecht.
Es wird ja eh Zeit, dass diese großen Fußball-Club-Brands in Österreich mal jetzt da starke Frauenteams aufbauen.
Ja.
Und da beratet ihr ja mit, wenn ich das richtig verstanden
habe. Naja, nur kommunikativ, nicht inhaltlich.
Ja. Also keinen Spielerkauf, kein Scouting oder so.
Nein, also da würde ich mal sagen, bin ich nicht qualifiziert.
Spielerinnen kaufen, müsste
ich. Ich habe mal Fußball gespielt, aber ich war nicht wirklich gut.
Ja, man sieht dir Sportlichkeit auf jeden Fall an, gar keine Frage. Und wir werden ja irgendwann, hole ich dich mal ab von der Ecker und Partner, von der Agentur und dann machen wir dort den Plauderlauf, weil jetzt am Vormittag geht es natürlich nicht. Also Fußball-Fan, aktiv und passiv bist du da. Nach wie vor drauf, schaust du Rapid-Spiele im Fernsehen?
Nein, ich schaue im Fernsehen gar keine Fußball. Ich habe keinen Fernseher, seitdem ich 24 Jahre bin. Das ist, glaubt mir ja fast niemand. Ja. Aber es ist super.
Ich überlege gerade, ob ich das glaube. Aber ich glaub's dir.
Ja. Man kann seine, erstens mal keinen Fernseher zu haben, ist ja seitdem es Internet gibt, ja, eher relativ. Das ist einmal das eine. Aber ich komme aus einer Familie, meine Mutter, mittlerweile verstorbener Vater, hatten Sky. Und das war das Wichtigste überall, weil, weil jegliche Art von Sport da zugeschaut wird. Ich schaue mit meiner Mutter manchmal auch Snooker. Das finde ich ganz lustig.
Nächtelang habe ich Snooker geschaut.
Ja. Und sie liebt es und sie kennt sich auch aus, letztens Golf und was ich ja furchtbar langweilig finde. Und was meine Eltern gemacht haben, sie haben sich noch zu alten Zeiten Tennismatches aufgenommen und dann angeschaut.
Wow, also mein Vater schaut Tennis durch.
Ja, mein Vater war, ich glaube, er wusste kurz zu seinem Tod noch alle Spiele vom Dominic Thiem.
Ja.
Es war ihm sehr wichtig.
Ja, das kann schon. Snooker wollte ich noch sagen. Ich habe nächtelang geschaut, bin immer wieder aufgewacht, weil da hat damals im DSF oder Eurosport die Erotikwerbung in der Nacht, die war tausendmal lauter als der Snooker selber, wo es keinen Ton gehabt hat, bist immer wieder durch Gestöhne aufgewacht, hast dann wieder den Eltern erklärt. Also das habe ich in meiner Jugend immer geschaut mit meinem ersten selbst gekauften Fernseher. Wegen an Snooker und nicht wegen der Erotikwerbung. Und jetzt noch die Frage. Wir wissen, auf welchen Trend Sie morgen treffen werden, behauptet Ecker und Partner auf der Homepage. Also, sagen wir es, genau, auf Wienerisch. Auf welche, da gibt es viele, ne? Etliche haben wir da jetzt.
Ja, wir haben schon einige Dinge. Ich meine, wir können ja nur von Kommunikationstrends sagen, weil wir sind ja nur die Kommunikationsexpertinnen, vielleicht auch politische Trends. Und was wir schon merken, ist, dass das Verständnis, wie Kommunikation und wie Leute Medien, und ich rede jetzt von allen Medien, heutzutage rezipieren, gerade bei unseren Kunden, die in den Entscheidungsträgern sitzen, nicht ganz verstanden wird. Und ich in einem Alter bin, wo ich es manchmal auch nicht mehr ganz verstehe, wir aber hier Leute haben, die, was das Thema, weiß ich nicht, Framing, was das Thema Fake News, was das Thema, wer wie welche Art von sozialen Kanälen benutzt, schon ganz anders angehen. Und was ich schon interessant finde, ein Thema, den ich fast, ich meine, wenn es nicht so traurig ist es nicht, wenn es nicht so unangenehm wäre, wäre es ja fast lustig. Wir haben gerade einen Kunden-Pitch nicht gewonnen.
Sehr lustig. Verdammt lustig,
weil
oder?
Wir zu digital sind. Okay. Also weil wir im Pitch zu digital sind, dass wir immer geglaubt haben, wir sind ein bisschen, ja, wir sind immer so kopflastig und können nicht so, vielleicht auch mal so Kampagnen denken. Offensichtlich ist dem nicht so, aber die haben sich nicht um die Umsetzung getraut, ja, und haben auch immer gedacht, ja, gut, also vor allem, wenn ich ein Unternehmen, das selber ganz stark nach außen hin Digitalisierung kommuniziert, finde ich schon spannend. Ja. Ja. Manchmal setzt man auf die Trends und man denkt sich, die Unternehmen tun es auch, aber sie tun es dann doch nicht.
Ja, also man lernt immer weiter und trotzdem nie aus. Ich glaube, das ist auch so eine Bottomline. Meine immer letzte Frage ist Karriere. Werdegang Podcast, wir haben über dich gesprochen. Was hast Tipp für junge Leute, die jetzt vor dem Berufseinstieg stehen und, sagen wir mal, in die Kommunikationsbranche gehen wollen? Wie geht man das am gescheitesten an?
Es ist relativ egal, was man studiert. weil eine gewisse Allgemeinbildung, ein Interesse an so ziemlich allen Themen, die irgendwie gesellschaftspolitisch und wirtschaftlich miteinander zusammenspielen, sind relevant. Das kann ich Jus studieren, Kommunikation, Politik. Ich kenne eine Biologin, Psychologie. Ja, alles hat eine Basis in der Kommunikation. Und eins ist wirklich Texten, Texten, Texten. Das muss man immer können, weil auch ein TikTok-Video muss ein Drehbuch geschrieben werden und ein guter Post muss genauso sprachlich relevant sein. Und was wir im täglichen Leben haben, es ist noch immer ganz viel Texten. Das muss einen Spaß machen, das muss man können, das ist die Basis.
Und das Texten auf den
Sprache Namen, ist schön ja. Und wichtig.
Siehst du, sofort die Rettung gleich vorbei, weil es muss mehr getextet werden. Die Rettung kommt in jeder Folge irgendwann einmal vor, diesmal jetzt nach Minute 36. Das ist zugleich auch das Schlusswort und ich spiele meinen Abspann. Ich habe überzogen, 6 Minuten eigentlich zur Durchschnittszeit, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, liebe Nicole.
Ja auch, danke.
Wunderbar, freut mich sehr. An euch da draußen, ich glaube, es war unpackbar viel Inspiration dabei und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Auf Wiedersehen.
Ciao.
Bye-bye.